heutige Podcast wird euch präsentiert von meinem Sponsor Norsan. Norsan kümmert sich um hochwertige Öle, ist dabei nachhaltig unterwegs, gerade im Bereich Fischfang und hat vor allen Dingen richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, obwohl die Produkte gut geprüft werden und auch obwohl die Schwermetall gereinigt sind. Ja, ich beziehe da manchmal Olivenöl, aber im Wesentlichen hole ich mir dort mein Omega-3-Öl und ganz explizit mit hohem EPA- und DHA-Anteil. Das bekommt ihr sehr gut über beispielsweise das Produkt von Norsan Omega 3 Arctis. Das hat tatsächlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis runtergebrochen auf EPA- und DHA-Wert, zumindest von den Firmen, die ich vertraue. Er ist sehr, 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 sehr günstig. Im Übrigen auch das vegane Öl, was ich tatsächlich aktuell nehme. Sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil ihr da auch einfach nochmal weniger braucht. Da müsst ihr keinen Esslöffel konsumieren, sondern tendenziell eher einen Teelöffel, um ungefähr so auf eine eure 1,5 bis 2,0 Gramm EPA und DHA zu gelangen. Warum solltet ihr das überhaupt machen? Gut für Gehirngesundheit, gut für Herzgesundheit, ja, um vielleicht nochmal einen Weg vorauszuspringen. Euer Gehirn besteht zu großen Teilen auch aus diesem DHA. Und ihr könntet natürlich sagen, ihr esst jetzt jeden Tag Fisch oder jeden Tag Algen. Hand aufs Herz, machen die meisten nicht, mich inklusive. Und deswegen gehe ich da auf Nummer sicher und supplementiere gerne mit Norsan. Wie immer, wenn ich einen Sponsor habe, versuche ich auch noch mal ein bisschen was für euch rauszuholen. Wenn ihr Norsan das erste Mal probiert, dann bekommt ihr mit dem Code MYBODYMIND15 noch mal auf die ohnehin schon recht günstigen Produkte noch mal 15% on top. Es lohnt sich also da auch bei der ersten Bestellung vielleicht ein, zwei Produkte noch mal mehr in den Warenkorb zu packen, um das Ganze mal auszuprobieren und mal zu gucken, wie schmeckt euch das, wie fühlt sich das für euch an, ist das gut in euren Leben oder in euren Alltag zu implementieren. Und ja, da könnt ihr mich, meinen Podcast und natürlich auch eure Gesundheit und meinen Sponsor supporten mit dem Code MYBODYMIND15 und dem Link, den ich euch nochmal in die Podcast-Episode packe, 15% auf die erste Bestellung sparen und viel Spaß dabei. Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, eurem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meiner geschätzten Kollegin Dr. Katharina Kessel und meiner Wenigkeit Dominik Barko in unserem Wissenschaftscheck mit dem heutigen Thema Männergesundheit. Ich glaube, wir haben mehr weibliche Zuhörerinnen. Bin mir nicht ganz sicher, weil ich die Auswertung immer nur für Instagram kriege. Da haben wir 70% weibliche Follower bei MyBodyMind. Bei YouTube ist es andersrum. Da sind es mehr Männer. Deswegen weiß ich nicht, wie viele Leute hier zu unserem Podcast finden. Aber mit Sicherheit haben wir viele Männer, mehrere tausend Männer, die diesen Podcast abonniert haben und auch einige hundert mindestens, die den hören werden. Deswegen mit Sicherheit auch für euch interessant. Wir werden
ja,
so ein
und wir haben ja wahrscheinlich auch wir haben ja auch Frauen als Zuhörerinnen, die Männer haben.
Gehe ich von aus. Genauso wie wir Männer haben, die Frauen haben. Deswegen auch die Frauen-Podcasts, die wir hatten, mit Sicherheit auch nicht uninteressant. Also alle Zuhörerinnen und Zuhörer Ohren gespitzt. Ne? Also nicht abschalten, weil man jetzt sagt, ich bin kein Mann, was soll ich hier? Ist interessant, einfach auch die Unterschiede zu verstehen, weil man da ja auch einige Dinge mit Sicherheit ableiten kann für sich selbst. Genau über diese Dinge werden wir nämlich auch sprechen. Unterschiede zwischen Mann und Frau. Lifestyle für Männer. Was sollte man da eigentlich wissen? Auch Männererkrankungen. So spätestens da ist es ja, falls wir hier von Partnerschaften reden, nicht ganz irrelevant, auch vielleicht mal, wenn man eine Frau ist, den Partner anzustupsen und zu sagen, hey, es gibt da gewisse Dinge, die sollte man vielleicht im Vorfeld abklären, bevor sie zu spät sind. Prävention ist nie sexy, aber meistens nicht ganz dämlich. Und auch über Lifestyle-Themen nochmal sprechen. Da ist, glaube ich, einiges drin. Bin sehr gespannt, was wir heute machen werden. Herzlich willkommen, Katharina.
Ja, schön, dass ich da sein kann.
Na klar. Darf ich dir erstmal das Zepter übergeben und wir sprechen vielleicht erstmal über die biologischen Unterschiede. Du als Zellbiologin kannst das ja mal auseinanderklamüsern. Mann und Frau sehen nicht nur meistens unterschiedlich aus, sondern da gibt es ja auch auf biologischer Seite was doch recht offenkundig ist.
Genau, also das, was ja so im oder das, was wir in der Wissenschaft eigentlich so ein bisschen salopp als Bikini-Wissenschaft bezeichnen, ne, das ist natürlich ein Nachteil für die Frauen auch, wenn man sich nur auf die, sag ich mal, optischen Unterscheidungsmerkmale von Mann und Frau bezieht. Und wir haben tatsächlich, also es fängt ja schon bei der Genetik an, ja, also wir haben ja in unseren Zellen unser Erbmaterial, die DNA, ja, die Desoxyribonukleinsäure, die ist so aufgerollt in die Chromosomen. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Und da haben wir 23 Chromosomenpaare. beziehungsweise Chromosom, und wir haben ein X-Chromosom und ein Y-Chromosom, wenn wir Mann sind, oder bei Männern sind es ein X-Chromosom und ein Y-Chromosom für die Geschlechtsbestimmung, und bei den Frauen sind es halt zwei X-Chromosome. Das heißt, wir haben schon auf der genetischen Ebene den Unterschied männlich oder weibliches Geschlecht, und da gibt es dann auch nochmal Variationen. Das sind tatsächlich seltene Krankheitsbilder, aber wir haben zum Beispiel Männer mit zwei Y-Chromosomen, also wo es dann drei Geschlechtschromosomen gibt, oder auch bei den Frauen zum Beispiel zwei X und ein Y-Chromosom. Aber das ist jetzt so Extrafälle, die nicht die Regel sind, aber wir haben eben das Geschlecht ist auf genetischer Ebene tatsächlich schon festgelegt. Und wenn wir eben kein Y-Chromosom haben, das ist das sogenannte SRY-Gen oder SRY-Gen, wie wir es dann auch vielleicht manchmal nennen, haben, das letztendlich zur Ausprägung kommt, dann kann der Fötus nicht männlich werden. Das heißt, die Default-Einstellung ist erstmal weiblich, und dann entscheidet es sich halt, ob der Fötus männlich oder weiblich wird, wenn es eben das SRY-Gen gibt. Und das Y-Chromosom, das wird auch immer so ein bisschen spaßig gesagt, da steht nicht so viel drauf tatsächlich. Also im Vergleich zum X-Chromosom ist das Y-Chromosom nicht so informationsreich, muss man sagen. Es hat auch viele Wiederholungen, und ich glaube am Ende, ich weiß jetzt nicht die genaue Nummer, aber es sind, glaube ich, 42 Proteine, die dann letztendlich aus dem Y-Chromosom nur hervorgehen. Ja, wobei aber tatsächlich, ich glaube, 600 irgendwas Gene draufstehen, aber viel ist halt Repeat, also mehrfach da drauf, sodass wir tatsächlich gar nicht so viel Informationen vom Y-Chromosom bekommen, außer eben, dass es geschlechtsspezifisch ist. Und ganz witzig habe ich noch gefunden, also es gibt dann natürlich immer auch chromosomal verlinkte Erkrankungen, ne? Also die X- oder Y-Chromosom verlinkt sind, und auf dem Y-Chromosom ist tatsächlich, das ist jetzt keine Erkrankung, sondern ein Merkmal, aber haarige Ohren sind übrigens auf dem Y-Chromosom verlinkt. Ja, und das ist tatsächlich wohl anscheinend eine Erscheinung, also wo eben der äußere Rand der Ohren sehr haarig ist, und das betrifft dann halt eben nur Männer, weil es auf dem Y-Chromosom steht. Ja, genau. Aber eben, wir haben halt schon eine Unterscheidung auf der genetischen Ebene, ob wir eben Mann oder Frau werden, sind, Schrägstrich.
Okay, und das ist tatsächlich dann auch schon im Fötus, direkt nach der Befruchtung der Eizelle, dass diese Informationen dann übertragen werden? Mhm. Oder ist das...
Ja, genau. Also,
nein, das ist direkt am Anfang.
Genau, wenn der Fötus ein männlicher Fötus wird, dann hat er das Y-Chromosom halt auch auf jeden Fall von seinem Vater. Das ist vielleicht auch nochmal interessant. Ja, so dass eben man nicht männliche Merkmale von seiner Mutter bekommen kann, sozusagen, ja, weil das Y-Chromosom ja nur vom Mann vererbt werden kann, weil nur er es hat. Und wie gesagt, das Y-Chromosom kommt dann zur Ausprägung und vermittelt dann eben die Entwicklung der männlichen Geschlechtsmerkmale.
Okay, verstehe. Das Thema Haare ist ja interessant, an den Ohren, ganz witzig, aber tendenziell haben ja Männer insgesamt auch mehr Körperbehaarung. Das wird genau. Ja teilweise auch auf dem Y-Chromosom vermerkt sein.
Nee, das ist tatsächlich Testosteron vermittelt, und es gibt nicht das eine Testosteron-Gen tatsächlich. Ja, also es gibt das Gen für das SHGB, also dieses so ein Bindeglobulin ist es halt, ne, für die Hormone, für die Geschlechtshormone im Blut, aber ein Gen für das Testosteron direkt gibt es tatsächlich nicht.
Ah, okay, ja. Das heißt, tendenziell, wenn Frauen mit Testosteron behandelt werden würde, also eine Hormontherapie, wäre es ihnen auch möglich, Bartwuchs zu bekommen,
ja, Haare auf dem Rücken, ja,
Haare auf der Brust.
Mhm. Genau.
Mhm. Ja.
Genau.
Okay.
Ja, das ist auch so. Stimmt. Also das ist sagst, dieser, in der Pubertät, ne, ist
sowas, ja.
Ja, ja. Genau. Genau. Also in der Pubertät ist das, was das Testosteron dann macht, das sind halt dieses, es ist Haarwuchs, es ist Stimme, es sind Veränderungen der Haut und eben der äußeren Geschlechtsmerkmale, dass eben dann das Wachstum eben einsetzt.
Okay. Also kurz mal biologisch geklärt, was ist an Männern und Frauen jetzt in aller Einfachheit erstmal der Unterschied, im Wesentlichen auf chromosomaler Ebene. Jetzt ist es aber so, dass
wir jetzt natürlich keinen Biologieunterricht machen wollen, sondern es eigentlich erstmal nur als Einschätzung geben wollen und euch natürlich auch wertvolles Wissen mit an die Hand geben wollen. Und da hast du was ganz Interessantes rausgesucht zu Männer und Frauen, gerade auch im Bereich Übergewicht. Das fand ich ganz spannend.
Genau, also es ist ja immer ein bisschen paradox, aber das Thema Übergewicht und Abnehmen wird ja viel mehr an Frauen herangetragen oder Frauen beschäftigen sich viel mehr damit, aber es ist tatsächlich eher so, dass das Thema viel mehr Männer betrifft. Also in den aktuellen Erhebungen ist es so, dass fast 3/4 aller Männer mehrgewichtig sind, ja, bis adipös und nur in Anführungsstrichen 51% der deutschen Frauen. Ja, also dass wir viel mehr Männer haben, die mehrgewichtig sind. Und auch da ist der Unterschied tatsächlich im Testosteron zu suchen, ja, weswegen, also das Testosteron ist ein bisschen der Grund dafür, warum Männer Zeit ihres Lebens eigentlich prädisponierter, also anfälliger für Stoffwechselerkrankungen sind als Frauen. Frauen haben halt, wenn sie einen funktionierenden Zyklus haben und solange sie den haben, so ein bisschen einen schützenden Effekt. Ja, das Östrogen wirkt sich ja schützend aus auf viele Dinge, ja, und auch zum Beispiel auch in dem Fall. Und wir wissen ja auch, oder das ist ja auch so, ne, dass Frauen brauchen ja auch einen höheren Fettanteil. Das heißt, Frauen sind stoffwechselmäßig auch an mehr Körperfett angepasst, ja, so dass es sich nicht so negativ oder nicht so früh so negativ auswirkt, wie es eben bei Männern der Fall ist. Das heißt, wir müssen eigentlich in der Übergewichtsprävention vor allem an Jungen und junge Männer herantreten, damit es sich eben gar nicht erst entwickeln kann.
Es sind immer Zahlen, ich habe sie schon 100 Mal gehört, aber jedes Mal, wenn ich die wieder höre,
irre, ne?
Ich finde es Wahnsinn. Ja. 75% und auch 51% bei Frauen, das ist ja wirklich ist ja brutal. Ne? Also das muss man sich mal zu Gemüte führen, dass im Schnitt dann, wenn wir Mann und Frau kumulieren, dann deutlich über 50% nach Adam Riese im adipösen oder zumindest übergewichtigen Bereich sind. Und Das korreliert mit vielen Lifestyle-Erkrankungen. Das ist jetzt, glaube ich, auch kein sonderliches Geheimnis mehr für die Leute, die unseren Podcast hören. Also da dürfen wir alle ran, Mann oder Frau auf jeden Fall. Ist auch interessant, dass das auch in Teilen zumindest hormonell mit bestimmt ist, aber auch hier. Ja, wir wissen ja beispielsweise auch von Hormonen wie Leptin und Ghrelin, also die Sättigungsgefühl und Hungergefühl bestimmen, dass die unter anderem ja auch damit zusammenhängen, wie gut ich schlafe und Co. Also auch hier wieder Verknüpfungen sind zum Lebensstil. Ja.
Auch hier sind Männer viel anfälliger. Ja, also die Statistiken hatte ich ja mal für unser Männermodul auch zusammengetragen. Also Männer machen zum Beispiel auch mehr Überstunden in der Erwerbsarbeit, machen mehr Abend- und Nachtarbeit. Ne? Frauen machen mehr Care-Arbeit. Ne? Das ist auf jeden Fall, müsste man das mal genau gegeneinander vielleicht aufrechnen. Ich bin mir immer nicht so ganz sicher, wie genau diese Berechnungen dann in dem Fall sind. Da bin ich aber auch zu wenig im Thema, dass ich das jetzt kritisieren könnte, sowohl von der einen als auch der anderen Seite. Aber Männer machen statistisch gesehen mehr Abend- und Nachtarbeitszeit in der Erwerbsarbeitszeit. Und was Männer eben aber auch betrifft, und das ist, glaube ich, auch beim Thema Stoffwechselgesundheit und Adipositas ein Thema, ist einfach die mentale Gesundheit. Ja, wir haben bei Männern eine viel, viel höhere Suizidrate. Weil eben vielleicht, ne, das gesellschaftliche Bild, das wir von Männern haben, dazu führt, dass Männer eben weniger zeitig halt losgehen und sich um ihre Probleme kümmern, es auch vielleicht nicht aussprechen können, ne, nicht so richtig Anklang finden. Sie sind auch öfter obdachlos oder in Haft. Ja, die meisten Verbrechen werden, egal welcher Art, werden von Männern begangen. Alkohol- und Drogenabhängigkeit ist verbreiteter unter Männern. Und Männer gehen auch seltener zum Arzt, zur Ärztin, ja, weswegen wir bei Männern oft eben schon einen Akutfall haben, ja, dass eben, wenn sie zum Arzt, zur Ärztin gehen, das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, meistens, ja, dass es sehr spät ist. Und wir haben aber auch den Engpass, dass es eigentlich nicht so richtig einen Männerarzt gibt. Ne? Es gibt einen Frauenarzt, eine Frauenärztin, aber es gibt keine richtige Männerärztin, Männerarzt, weil warum, weiß ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so genau. Man sagt dann immer, ja, das ist doch der Urologe oder die Urologin, aber das ist gar nicht der Fall. Also eine Urologin oder ein Urologe, das sind die Ärztinnen für den Urogenitaltrakt, ja, und den haben ja beide Geschlechter. Das heißt, UrologInnen behandeln auch Frauen. Und deswegen haben wir nicht so einen exklusiven Männerarzt. Wenn es einen gäbe, dann würde der Androloge heißen. Ja, manche Endokrinologen haben den Zusatz Facharzt für Andrologie. Und dort, die würden sich zum Beispiel dann im Speziellen mit dem männlichen Körper, mit dem männlichen Hormonsystem eben auskennen und das auch behandeln können. Aber wir haben das nicht, oder es hat sich auch nicht so eingebürgert, ne, dass man da so regelmäßig hingeht. Also Mädchen werden ja, sag ich mal, ab der ersten Periode auf jeden Fall dazu angehalten, dann, ne, einen Gynäkologe, eine Gynäkologin aufzusuchen. Aber das wird ja bei Jungs nicht gemacht. Und da muss man sagen, das ist insofern kritisch, dass ja zum Beispiel sowas, ne, das ist jetzt eine seltene Krebserkrankung, aber Hodenkrebs tritt ja vor allem in jüngeren Jahren auf. Also in 25 bis 45. Und je eher man Jungen daran führt, ne, dass sie ihre Hoden zum Beispiel abtasten lernen, desto besser kann man hier eigentlich Prävention betreiben. Ja, auch wenn es eine seltene Krebserkrankung ist, möchte man die ja nicht unbedingt haben. Aber da haben wir auf jeden Fall einen Engpass. Ne?
Das ist interessant, da war jetzt viel drin. Also gerade erstmal von den verschiedenen gesellschaftlichen Strukturen, Nachtarbeit, mehr Verbrechen. Also das lässt sich wahrscheinlich, ich versuche immer so evolutionsbiologisch zu denken, laienhaft, wahrscheinlich auch mit so diesem bisschen Imponiergehabe zu tun. Sag ich mal, diesem Balzverhalten könnte ich mir vorstellen. Also hey, ich muss zeigen, wie stark ich bin. Vielleicht aber auch ja mit dem Hormonhaushalt, wenn ich halt einfach Testosteron habe und mich das aktiviert. Man sagt ja häufig, also auch so umgangssprachlich, hey, die jungen testosterongeladenen Jungs, die sollen sich da irgendwie erstmal auspowern. Und wenn sie sich vielleicht nicht auspowern, dann lassen sie das irgendwo nachher Disco raus. Man sieht ja doch eher, also ich kenne es aus meiner Jugend, so die, dass sich Jungs geprügelt haben, das sieht man irgendwie andauernd, mit Mädels mitunter auch mal, aber das war ja doch dann eher mal eine Seltenheit. Gerade so in dieser Findungsphase der Kinder, ne, das ist ja doch bei Männern oder bei heranwachsenden Jungs doch oftmals so ein, hier, der Gorilla, ich bin hier der Starke und ich lasse das jetzt hier mal raus.
Ja, ich glaube, das hat auch nochmal ganz viel mit der Gehirnentwicklung zu tun, weil eigentlich sagt man, dass nicht ein zu hoher Testosteronspiegel unbedingt aggressiv macht, sondern auch ein zu niedriger Testosteronspiegel. Ja, also dass Hormone beeinflussen unser Verhalten ganz maßgeblich und in der Pubertät, also ne, unsere Tochter wird 14 dieses Jahr. Das ist nicht so nett. Ich kann mich auch selber noch gut dran erinnern. Ja, man wacht eines Morgens auf und denkt, was ist denn jetzt los irgendwie? Ja, große Umbauarbeiten im Oberstübchen. Das heißt, es hat auch nochmal ganz viel mit der Gehirnentwicklung zu tun, aber es hat auch sicherlich mit den Hormonspiegeln im Einzelnen zu tun. Aber wie gesagt, es wird immer, oder das ist das, was so ein bisschen in manchen Kreisen ja auch so, ja, ich brauche jetzt hier Testosteron und Testosteron macht riesen Muckis und so weiter. Aber es macht jetzt per se nicht aggressiv. Also das ist ein Mythos.
Okay.
Es macht einen Drive, ja, also Ehrgeiz. Ja, und vor allem Libido fördernd ist es, ja. Also das ist ja immer der, sag ich mal, der Unterschied zwischen Mann und Frau ist es ja, dass die Libido der Frau ein bisschen schwankend ist im Zyklus und die Libido des Mannes gleichbleibend hoch, ja. Also da kann man eigentlich sagen, so wie Frauen sich um die Ovulation fühlen, ja, dann steigt ja auch die Libido. Wenn man sich da mal kurz reinversetzt, so fühlen sich Männer die ganze Zeit eigentlich, ja. Also das dann vielleicht eben, okay, ne, wenn man mal so ein bisschen aufs gegenseitige Verständnis setzen möchte, dann ist das eine gute Zeit, um das mal zu reflektieren, wie man sich da fühlt, wie oft man, ne, an Sex denkt oder auch Lust hat. Und so geht das Männern dann eben einfach die ganze Zeit.
Okay, das soll jetzt nicht jede Tat vor uns rechtfertigen, aber vielleicht ein bisschen Verständnis schaffen. Und ja, im Zuge dessen vielleicht ja auch, dass Männer dann einfach ein bisschen mehr mit Kontrolle oder mit Emotionskontrolle auch arbeiten können. Ja, wenn sie halt merken, hey, ich schieße da hormonell über quasi, dass man sich ja vielleicht einfach mehr ins Rationale übergeben muss. Ich will nicht sagen, dass es bei Frauen nicht auch der Fall ist, natürlich mitunter auch, aber auch bei Männern scheint das ja relevant zu sein, sich da zu zügeln in mancher Hinsicht.
Ja,
jetzt nicht nur auf sexuelle bezogen, sondern auch auf diese Ausbrüche.
Ja, genau, dazu zu zügeln, das habe ich ja auch im Männermodul noch verarbeitet. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier jemanden unbedingt dazu ermutigen, sich jeden Tag die Palme zu wedeln oder wie wollen wir das nennen hier. Vielleicht hören ja auch Kinder zu. Ja. Aber tatsächlich sind regelmäßige Ejakulationen für die Regulation dieser Triebe ja total hilfreich. Ne? Also wenn ich kann natürlich ins Zölibat gehen und mich zurückhalten, bis es mir zu den Ohren rauskommt. Oder ne, ich helfe selber nach, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, und tue halt auch was für meine Gesundheit. Also es schwebt so ein bisschen diese Zahl im Raum, dass im Monat 21 Ejakulationen für den Mann halt wichtig sind, für die Gesundheit und auch eben für die Regulation dann solcher Triebe. Ob sie jetzt genau 21 sein müssen und es muss auch nicht immer ne, Sex mit irgendwem involviert sein, das kann man auch selber regeln, aber dass man da zum Beispiel, ja, dass das so ein bisschen auch in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen an Peinlichkeit verliert, dieses Thema. Ne? Für Frauen wird da gerade ganz viel drauf sensibilisiert, dass Masturbation eben auch was Wichtiges und Gesundes ist und auch bei Männern ist das nichts, was irgendwie eklig ist oder triebgesteuert oder so, sondern was durchaus hilfreich sein kann.
Ja, es kam ja auch so ein bisschen früher aus, sag ich mal, der Kirche, ne? Also dass sowas verboten war und sag ich mal, auch bestraft würde. Und da ist man, glaube ich, heute einen Schritt weiter, obwohl es natürlich nach wie vor auch ein Tabuthema ist. Ich muss so ein bisschen schmunzeln bei diesem 21-Thema. Meine Frau hat schon gesagt, als ich mir das angeguckt habe, das hat sich Katharina noch ausgedacht, oder das habt ihr doch hier gesagt, damit du deine Rechtfertigung hast, Dominik. Aber ich muss auch dadurch schmunzeln, das ist eine kleine Anekdote aus der Vergangenheit. Als ich früher mal noch bei Volkswagen gearbeitet habe, hatte ich einen Kollegen, der kam aus Kamerun. Und eines Morgens, das war immer so ein gut gelaunter, und mit dem habe ich immer Englisch gesprochen, der kam eines Morgens rein, Tür aufgerissen und meinte nur 21 hat er gesagt. Und dann hat er irgendwie genau in dieser Studie erzählt, 21, das ist die Studie. Und seitdem war das immer so ein geflügeltes Wort bei uns im Büro. Deswegen habe ich gedacht, okay, der hat sich das doch ausgedacht, das hat er doch aus irgendeinem Klatschmedium. Und als du das dann nochmal aufgegriffen hast, habe ich gedacht, Mensch, hat mein ehemaliger Kollege scheinbar doch recht gehabt. Interessante Zahl. Ne, also dafür kann man halt animieren, beziehungsweise dann auch ein gewisses Verständnis schaffen, auch aus sexueller Sicht, glaube ich. Wenn wir schon auch bei Geschlechtsorganen sind, du sprachst vorhin schon Thema Hodenkrebs an, aber es gibt ja auch andere spezifische Erkrankungen, die nur uns Männer betreffen, gerade im Bereich Krebs. Kannst du vielleicht da nochmal drauf eingehen?
Genau, also Männer haben grundsätzlich ein erhöhtes Krebsrisiko versus Frauen tatsächlich. Und die Krebsarten, die bei Männern öfter vorkommen, sind natürlich einmal der Prostatakrebs, weil nur Männer haben eine Prostata, und dann eben noch Darmkrebs und Lungenkrebs. So, das sind die häufigsten Krebsarten bei Männern. Und Hodenkrebs ist dann tatsächlich eine männerspezifische Krebserkrankung, aber die ist eher selten. Ja, also da haben wir eher wenig Fälle. Da hatte ich hier die Zahlen mal rausgesucht. Da waren es pro Jahr sind es 4.000 knapp Männer, die an Hodenkrebs erkranken, aber es sind 10-mal mehr, also fast 50.000 tatsächlich Männer pro Jahr, die an Prostatakrebs erkranken. Ja, also und ein Urologen-Sprichwort ist auch, jeder Mann stirbt mit Prostatakrebs, aber nicht notwendigerweise an Prostatakrebs. Das heißt, es ist etwas, was auch mit dem Alterungsprozess einherzugehen scheint, ne? Auf jeden Fall steigt natürlich für jede Krebserkrankung das Risiko mit steigendem Alter sowieso, aber im Speziellen beim Prostatakrebs scheint es halt nochmal die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch zu sein mit steigendem Alter, einfach eine Veränderung, sage ich mal, in bei den Zellen der Prostata zu bekommen. Und da muss man sagen, dass das aber eine gute Früherkennung hat, wenn man denn zum Arzt geht. Ne? Also ich möchte dann an dieser Stelle jeden Mann ermutigen, der auch nur ein bisschen das Gefühl hat, dass er Probleme hat beim Wasserlassen, ein Druckgefühl in der Becken, After-Damm-Region, ja, also wenn man dort irgendwie fühlt, das fühlt sich nicht an wie sonst oder anders, dass man da auf jeden Fall losgeht und das abklären lässt. Ja, und ja, da muss man halt dann ab einem bestimmten Alter, ich glaube ab 45, wird es von der Kasse übernommen, die große Hafenrundfahrt. Ja, also ein Tastbefund ist tatsächlich selten bei der Erstdiagnose, aber dann wird auch eben der PSA-Wert bestimmt. Ja, das prostataspezifische Antigen, das ist eigentlich ein guter Früherkennungsmarker. Wenn der ansteigt, dann sollte man sich die Prostata eben mal genauer anschauen. Das muss nicht immer bedeuten, sofort, dass man da einen bösartigen Tumor hat. Es gibt auch sogenannte benigne Hyperplasien, also einfach, wo sich gutartiges Gewebe bildet, die eine Schwellung entsteht, eine Vergrößerung der Prostata, die man gut behandeln kann. Aber das sollte man unbedingt einfach abklären, weil das Doofe ist einfach bei so Krebserkrankungen, wenn man sie im Frühstadium erkennt, dann sind sie super behandelbar, aber wenn sie einmal ein bisschen fortgeschrittener sind, dann haben wir halt auch schnell zu tun mit Metastasen und eben einer, wir nennen das dann eine fortschreitende Differenzierung des Tumors, also der entwickelt sich tatsächlich weiter und wird dann immer schwieriger zu behandeln tatsächlich, und das wollen wir eigentlich unbedingt vermeiden.
Gerade dieses Prostata-Thema ist, glaube ich, auch was, wo ältere Menschen so ein bisschen Angst vorhaben. Ich kann mich noch entsinnen, mein Großvater, auch als er im späten Alter auch Prostatakrebs bekommen hat, so eine ganz leichte Form, haben die Ärzte sogar gesagt, auch obwohl er noch gesund war, hey, der Prostatakrebs entwickelt sich so langsam, wir würden nicht mehr dazu anraten, das jetzt zu bestrahlen oder zu operieren, weil das halt auch noch 20 Jahre, ich glaube, da war er schon 80 oder sowas, weil du damit auch noch 20 Jahre leben kannst. Also natürlich soll das abgeklärt werden, aber vielleicht im Umkehrschluss auch so ein bisschen die Angst davor nehmen, weil das ist ja das, was du meintest, wenn man ganz viele Leute sterben, obwohl, also mit Prostatakrebs, gerade im hohen Alter, ohne es überhaupt zu wissen, aber dann nicht an Prostatakrebs. Das hast du ja vorhin so schön gesagt. Ja.
Genau, man nennt das dann auch Watchful Waiting, ja, also dass man einfach wirklich regelmäßig zum Screening geht, wenn man weiß, da ist eine Veränderung. Und gerade in so einem hohen Alter muss man ja auch sagen, also nach wie vor ist eine Krebstherapie kein Spaziergang, ja, und im hohen Alter muss man dann sagen, okay, ist es das jetzt, ne, muss man einfach abwägen, ist das jetzt die richtige Strategie? Also meine letzten Jahre der Forschung habe ich ja in der Prostatakrebsforschung verbracht tatsächlich, also deswegen bin ich ja eigentlich noch ganz gut im Bilde. Und das ist eigentlich so die erste Strategie, die man eben anstrebt, ist es erstmal zu beobachten, je nachdem, wie alt jemand ist. Ne? Wenn natürlich jemand kommt, der jünger ist, dann sagt man schon eher, nee, das behandeln wir jetzt direkt, weil einmal draufhauen und dann ist es wirklich vielleicht, ne, die Chance, dass es dann auch wirklich weg ist, ist groß. Aber auch die Therapie, ne, ist natürlich nicht so ohne, weil das Testosteron selber ist nicht krebserregend, genauso wenig wie Östrogen selber krebserregend ist beim Brustkrebs. Aber wenn der Tumor einmal da ist, dann haben diese Tumorzellen halt eben einfach die Angewohnheit, sich eben genau diese Hormone zu eigen zu machen und als Wachstumsfaktoren sozusagen zu benutzen. Das heißt, wenn man einen hormonabhängigen Tumor hat, wie Prostatakrebs und auch beim Brustkrebs ist das der Fall, dann bekommt man eine Hormonblockade oder eine Hormonrezeptorblockade. Ja, also beim Mann ist das dann die Androgendeprivationstherapie und dann blockt man Hormone, und das klingt jetzt vielleicht erstmal so, ach ja, das ist eine medizinische Behandlung, aber ne, wir hatten es ja vorhin angesprochen, Hormone beeinflussen unser ganzes Verhalten. Das heißt, mal eben so einen Hormonblocker zu bekommen, ist nicht so ohne. Ja, deswegen möchte man ja eigentlich so früh wie möglich und dann auch eben konservativ erstmal vielleicht, ne, wenn es ein kleiner Tumor ist, kann man den direkt entfernen. Das ist in der Regel auch unproblematisch möglich. Also, aber da geht man nach den Leitlinien vor. Und man möchte aber vermeiden, dass man in diese harten Behandlungen überhaupt reingehen muss.
Warum glaubst du, haben Männer mehr oder ein höheres Risiko an Darm- und Lungenkrebs zu erkranken?
Ja, das liegt vor allem in der Prädisposition zu ungesundem Verhalten. Ja, also Männer rauchen mehr zum Beispiel. Ja, was immer noch medizinisch muss man sagen, das Beste, was du für deine Gesundheit tun kannst, ist nicht zu rauchen. Ja, also das ist immer so das Erste, was man eigentlich sagen muss. Und man muss sagen, in der Corona-Pandemie, auch wenn es total paradox klingt, weil es ja eine Atemwegserkrankung war, sind die Zahlen der Raucher wieder gestiegen. Ja, und da muss man einfach sagen, da gibt es einfach einen direkten Zusammenhang. Wenn man raucht, steigt das Risiko für Lungenkrebs einfach immens. Ja, und das möchte man natürlich vermeiden. Und auch beim Darmkrebs ist es wahrscheinlich so, weil Männer sich eben insgesamt ungesünder ernähren. Also dass das da eben einen Zusammenhang mit der Darmgesundheit grundsätzlich gibt und mit dem Ernährungsstil. Es ist ja immer heiß diskutiert, wie stark man diese Aussage treffen darf, dass eben der Konsum von rotem Fleisch krebserregend direkt ist. Ich würde das nicht unbedingt so benutzen, dass es krebserregend ist, aber es ist auch nicht hemmend. Ja, also es ist auf jeden Fall etwas, was in die Statistiken mit reinspielt, dass wir das immer sehen, dass es einen Zusammenhang gibt. Je höher der Fleischkonsum ist, desto höher ist auch die Rate der Krebserkrankung. Aber wie gesagt, den kausalen Zusammenhang an manchen Stellen kann man den ziehen, aber eben nicht so ganz eindeutig. Aber wahrscheinlich liegt es eben an dem Zusammenhang, dass Männer sich tendenziell insgesamt ungesünder ernähren.
Ja, also wir haben jetzt schon rausgearbeitet, Männer sind tendenziell häufiger von Übergewicht betroffen, von Prostatakrebs, Darmkrebs, Lunge. Wie sieht es bei anderen Leistererkrankungen, gerade bei unseren großen aus? Kardiovaskuläre Erkrankung, metabolisches Syndrom.
Ja, genau. Auch da sind Männer gefährdeter bis zu einem Alter von Mitte 50. Dann, wenn Frauen in die Wechseljahre kommen, dreht sich es ein bisschen um, beziehungsweise sind sie ungefähr gleich auf, weil das Östrogen sich eben schützend auswirkt auf das kardiovaskuläre System. Und wenn dann das Östrogen abnimmt in den Wechseljahren, dann steigt auch bei Frauen die Anfälligkeit eben für diese Erkrankung, weil dann auch im Verhältnis der Testosteronspiegel halt eben höher ist wahrscheinlich. Und das ist etwas, was bei Männern aber Zeit ihres Lebens sozusagen eine Gefahr ist. Das heißt, Männer sind anfälliger für Übergewicht und die damit verbundenen Erkrankungen. Also wir haben ja schon einen Podcast über das metabolische Syndrom aufgenommen. Da verweise ich jetzt einfach mal drauf, dass wir dann nicht nochmal erzählen, was es ist genau. Aber das ist natürlich was, ne, Bluthochdruck und so weiter und so fort. Und das führt natürlich zu einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen als solches und aber auch dann die Zahlen der Herzinfarkte und so weiter. Muss man sagen, sind Männer sehr viel anfälliger für. Das Problem so ein bisschen ist worauf wir das zurückführen können und wollen, ist natürlich immer der hormonelle Zusammenhang. Aber ich möchte noch mal auf einen Umstand vielleicht hinweisen. Also wir wissen über Lifestyle und Gesundheit bei Frauen eigentlich ziemlich viel. Ja, also es wird ja immer gesagt, und das stimmt auch für spezifische Erkrankungen, dass wir oft Frauen nicht untersucht haben oder wir da noch viel zu wenig Daten haben. Aber wir haben ja die großen Studien der Women's Health Initiative und die Nurses Health Study. Ja, das sind zwei riesengroße Studien, die auch jetzt gerade nochmal wieder neu ausgewertet wurden. Und da haben wir insgesamt fast 300.000 ProbandInnen über, ich weiß nicht wie viel, insgesamt 30 Jahre, glaube ich, geht das jetzt, ne? Also da haben wir relativ viele Daten und daraus können wir auch relativ viele Rückschlüsse auf den Lifestyle ziehen. Und bei Männern haben wir die Harvard Men's Health Watch, aber die hat nur ein Drittel der Probanden. Also das heißt, das, was wir wissen über den Lifestyle und Männer, ist schwächer statistisch betrachtet als das, was wir über Frauen wissen. Ja, und gerade beim Lifestyle muss man aber sagen, die Erkrankungen, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben, das heißt metabolisches Syndrom, kardiovaskuläre Erkrankung und aber auch Krebserkrankung, sind ja Lifestyle-assoziierte Erkrankungen bei uns heute. Und da muss man nochmal, glaube ich, ein bisschen mehr reingehen eigentlich. Da würde ich mir jetzt als Zahlenmensch auch wünschen, dass es da noch ein bisschen mehr Stärke bekommen würde. Einfach, dass wir auch wirklich sagen können, dieser oder jene Lebensstil ist förderlich eben für die eine oder die andere Sache.
Aber vieles wissen wir ja im Grunde auch schon. Also ich glaube, viele Sachen sind dann auch kein riesiges Geheimnis. Deswegen lässt mich das jetzt hier auch nicht erzittern, weil wir wissen, dass wir kardiovaskuläre Erkrankungen ziemlich gut in Früherkennung kontrollieren können, dass wir mit unseren großen fünf, wie wir sie immer bei MyBodyMind ja beschreiben, ich glaube, das müssen wir nicht immer wieder bis zum Erbrechen erwähnen, dass wir da einfach super viel machen
können. Doch, das muss man.
Die Risiken zu senken. Okay, dann erwähnen wir es nochmal. Also es geht immer wieder um die gleichen Sachen. Entspannung, Schlafregeneration, Bewegung, egal in welcher Form, aber natürlich am besten mit Krafttraining, mit Ausdauer, mit Mobilität. Natürlich auch Ernährung, psychologische Themen mit einem guten Schlaf. So, und dann haben wir eigentlich schon die Gerüsten abgedeckt. Das klingt immer so einfach. Wir wissen alle, in der Praxis ist es meistens nicht so. Irgendwas bricht immer aus, und je mehr die Leute aus ihren Routinen ausbrechen, desto häufiger passieren halt auch Dinge, entweder kurzfristig, dann kommen sie zu uns. Aber wie du vorhin schon meintest, wenn das Kind halt irgendwann im Brunnen fällt, ist jetzt nicht immer Hopfen auf Malz verloren, aber es ist natürlich viel, viel schwieriger. Ne, deswegen ist es die beste Krankheit, sagt man ja so schön, ist immer die, die man nicht kriegt. Und klar, ruft uns keiner an 30, 40 Jahren an und sagt, hey, Dominik, Katharina, danke für das coole My Body Mind Coaching, war echt genial, weil ich habe heute noch keinen Krebs, das macht keiner, aber oder keine kardiovaskuläre Erkrankung oder was auch immer, aber man tut sich halt wirklich was Gutes, indem man halt genau an diesen Punkten arbeitet, und das sind keine Geheimnisse, die irgendwo vergraben sind, die hinter irgendwie einer Paywall liegen oder die irgendein Influencer für sich selbst beansprucht hat, sondern es sind einfach diese großen Dinge, wo man eigentlich selbst sehr gut was machen kann. Das heißt jetzt nicht, ich glaube, da sind wir beide d'accord, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass man Risiken einfach gänzlich verhindern kann, weil ich glaube, wir sprachen auch schon mal bei einer Coaching-Teilnehmerin, die im Coaching dann rausgefunden hat, dass sie Krebs hat und wir sie halt einfach mit supportet haben. Das war eine emotionale Sache auch, und da hast du auch mal gesagt, hey, wahrscheinlich kann sie da gar nichts für, so, oder nicht großartig, zumindest wie wir es einschätzen können. Also es gibt immer die Fälle, wo man sagt, scheiße, wir wissen nicht warum, aber da hat man einfach die falsche Karte gezogen, wo auch immer. Aber zumindest kann man diese Wahrscheinlichkeit halt massiv reduzieren. Ne?
Ja, also gerade bei Krebserkrankungen, ne, muss man immer, wenn der Krebs dann eintritt, also das Letzte, was dann so jemand braucht, ist dann ja, hättest du mal auf deinen Lifestyle geachtet, ne? Also das ist das Letzte, was sie dann brauchen, weil wir in vielen Fällen, was dann letztendlich kausal dazu geführt hat, dass man Krebs bekommen hat, das ist ja so multifaktoriell, das kann man jetzt auch nicht auf eine Sache dann zurückführen. Wir wissen nur, wenn wir diese ganzen Zahlen in der Wissenschaft rausnehmen, dann sehen wir halt einen Zusammenhang zum Schlafverhalten, ne? Also sprich Schichtdienst, Nachtdienst, dann sehen wir einen Zusammenhang zur körperlichen Aktivität, also körperliche Fitness, und wir sehen einen Zusammenhang zum Ernährungsverhalten. Aber was dann letztendlich im Einzelnen wirklich bei einer Person der Auslöser ist, das ist wirklich dann einfach so multifaktoriell, dass wir das schlecht sagen können. Und da muss man eben immer ein bisschen vorsichtig sein. Da ist es eben ganz wichtig, okay, wir müssen an der Präventionsseite super viel tun und arbeiten. Aber in der Rehabilitation, ne, das auch einsetzen, ne, also Lebensstil, Lifestyle-Intervention lohnt sich immer, auch wenn man schon krank ist. Aber eben dann nicht mit einem Schuldgefühl oder einer Schuldzuweisung rumlaufen, weil das haben die Leute sowieso schon, ne? Die fragen sich ja sowieso schon, warum habe ich das, ne? Was habe ich falsch gemacht und so weiter? Und das ist, glaube ich, eine schlechte Strategie. Vor allem, ne, wenn wir jetzt als Begleiter da auch noch sind, dann geht's, glaube ich, ganz viel darum, Druck rauszunehmen und das einfach zu machen, dass sie da einen guten Weg finden, mit umzugehen.
Mit Selbstgeißelung ist im Nachgang noch keiner ans Ziel gekommen. Man kann das ja im Nachgang auch kritisch hinterfragen und überlegen, hey, hätte ich da vielleicht nochmal was besser machen können und vielleicht auch seine Rückschlüsse draus ziehen. Das ist ja mit Sicherheit nicht verboten. Das wäre nicht das erste Mal, dass jemand vielleicht nicht eine Krebserkrankung hat, aber auch Erkrankungen oder Symptome bekommt und das dann quasi der Wecker war, hey, so wie ich es bisher gemacht habe, ist das keine gute Idee. Dafür sind ja Symptome in unserem Körper auch da. Ja, das ist ja meistens ein Alarmsignal für uns, auch zu sagen, hey, jetzt muss ich reagieren. Meistens ändert man ja einfach nichts, wenn alles so irgendwie funktioniert. Erst wenn das Kartenhaus zusammenbricht, ist es richtig. Aber natürlich, ich glaube, da sind wir auf einer Schiene zu sagen, also dann noch drauf zu hauen, wenn man gerade in einer schwachen Situation ist, das macht natürlich keinen Sinn. Genau. Lass uns mal so diesen Bereich der Krankheit ein bisschen abschließen, obwohl das auch artverwandt ist.
Ich glaube,
ich finde immer noch mal so dieses, obwohl, da kommt der Zeigefinger,
ja. Auf eine, Herr Lehrer, auf eine Sache, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade überleiten wolltest, aber zum Thema Immunsystem können wir noch was sagen, weil das ist nämlich auch unterschiedlich bei Frauen.
Nee, wollte ich nicht, aber super gerne, dann gerne aufs Immunsystem. Ja, das interessiert mich ja umso mehr, hast du mitgekriegt, wie war ja gefühlt. Mehr krank als gesund so die letzten Monate, auch wenn es mir jetzt gerade gut geht. Aber da nehme ich jede Information mit, gerade bezogen auf Männer, die ich kriegen kann. Also, ist gern los.
Ja, genau. Also es ist so, und auch hier kann man nochmal auf das gegenseitige Verständnis zwischen den Geschlechtern vielleicht hin abzielen. Also es gibt die Männergrippe tatsächlich, ja, also dass Männer
Oh.
Infektionskrankheiten schwerer treffen, ja, also dass sie schwerer daran erkranken oder es auch schwer, also stärker wahrnehmen. Bei Frauen ist es grundsätzlich so, dass der Infektionsverlauf zwar kurzfristig heftiger sein kann, weil das Immunsystem einfach viel effizienter ist bei Frauen, aber dann auch schneller wieder eben vorbei ist. Ja, also das Östrogen ist auch hier wieder eine Superpower sozusagen, dass Frauen eben einfach ein besseres Immunsystem für Infektionskrankheiten haben. Das führt dazu, dass Männer grundsätzlich dazu neigen, eben länger an einer Infektion zu kranken, und dass es zum Beispiel auch solche so persistierende, also Erkrankungen, die darauf zurückzuführen, dass ein Virus persistiert, also im Körper verbleibt, ja, und so reaktivierte Viruserkrankungen zum Beispiel bei Männern auch häufiger sein können. Im Umkehrschluss aber, wenn man ein super effizientes Immunsystem hat, ist auch immer das Stichwort die Autoimmunerkrankung, also es erkranken dann mehr Frauen, vor allem auch später im Leben, dann mit den Wechseljahren an Autoimmunerkrankung, weil das Immunsystem halt einfach ein bisschen aktiver ist als das von Männern. Und ja, also da nochmal zum Verständnis gegenseitig, ne, einfach zu sagen, der Mann leidet wirklich ein bisschen mehr an der gleichen Erkältung vielleicht als die Frau. Wie der Umgang dann damit ist, da darf man ja immer noch ein bisschen drüber streiten, aber trotzdem verpackt man das als Frau eigentlich grundsätzlich ein bisschen besser als ein Mann. Aber das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu wissen, auch in dieser ganzen Corona, Long-Covid und so weiter, Post-Covid-Sache, dass das da eben auch eben Zusammenhänge gibt, die dazu führen bei Männern.
Jetzt hast du ganz schöne Freifahrtscheine verteilt. 21 habe ich mir gemerkt, plus halt Männergrippe, es ist real. Also das, ich
Ich bin
glaube, die
jetzt
Ironie
unten
in meiner Aussage
durch
im Podcast
bei den
liegt, genau.
Frauen.
Ah, kommt darauf an, genau, das ist geschlechterspezifisch hier. Nee, aber es ist ja tatsächlich interessant zu wissen, dass Männer da etwas länger dran erkranken. Genau, du sagst ja schon selbst, das Selbstmitleid kann man sich, glaube ich, sparen. Das macht meistens Leute auch nicht gesünder. Gut. Dann erfolgt meine charmante Überleitung zum Thema Blutwerte. Wir werden wahrscheinlich ja auch nochmal, zumindest hatten wir es mal besprochen, irgendwie in den kommenden Wochen, Monaten auch nochmal das Thema Blutwerte besprechen. Aber da gibt es ja auch spezifische Blutwerte, die gar nicht so schlecht sind, mal zu bestimmen bei Männern. Willst du darauf eingehen oder soll ich ein paar Sachen zu erzählen?
Ja, ich kann das, was ich zusammengetragen habe, mal hier sagen. Also erstmal ist ja im Moment auch gerade so ein bisschen in Mode, dass Männer auch mal ihren Testosteronspiegel überprüfen lassen. Und dazu muss man eigentlich sagen, also wenn ein Mann gesund ist, dann bleibt der Testosteronspiegel tatsächlich relativ stabil bis ins hohe Alter. Ja, also es gibt sowas wie den Altershypogonadismus, ja, wo dann einfach die Testosteronproduktion, die in den Hoden stattfindet im Übrigen, oder zum größten Teil in den Hoden, die nimmt dann eben ein bisschen ab. Aber das ist auch wieder etwas, was Lifestyle assoziiert eben sein kann. Tatsächlich, das muss nicht unbedingt passieren. Also ein gesunder Mann kann tatsächlich bis ins hohe Alter einen gleichbleibend hohen Testosteronspiegel mehr oder weniger haben. Wenn man jetzt als Mann aber merkt, dass man irgendwie müde hat, auch wenn man schon mal einen Burnout hatte, wenn man merkt, man kann nicht mehr schlafen, auch wenn sowas auftritt wie Insulinresistenz, dann sollte man doch mal überlegen, okay, ich könnte mal Testosteron mitbestimmen lassen. Man kann aber tatsächlich auch schon mal einen Selbsttest machen, weil nämlich die berühmte Morgenlatte, ja, die Morgenerektion, ist ein gutes Zeichen, ja, auch nochmal vielleicht fürs gegenseitige Verständnis in der Partnerschaft. Es ist normal und gesund, dass ein Mann eine Morgenerektion hat. Ja, und wenn man als Mann aber merkt, die ist nicht mehr so da, dann sollte man vielleicht auch mal auf die Suche gehen. Ja, dann kann das natürlich immer mal sein, okay, jetzt habe ich gerade ein bisschen Stress und so weiter und so fort, aber da kann man sich mal auf die Suche begeben. Und wenn man Testosteron bestimmt, das wissen aber eigentlich die eingängigen Ärzte in der Regel, ne, dann bestimmt man freies Testosteron und Gesamttestosteron, um einfach zu schauen, ne, das freie Testosteron ist quasi die aktive Form und das Gesamttestosteron hat dann halt noch die gebundene Form des Testosteron mit dabei. Und was man auch immer dann mitmessen sollte, wäre Cortisol gleichzeitig. Ja, weil Cortisol und Testosteron machen im Tagesverlauf so eine ähnliche Kurve sozusagen. Also sind beide steigen morgens an und fallen über den Tag ab. Und oft hängt das eben dann auch schon zusammen. Ja, dass wir zum Beispiel auch dann, ja, ist ja auch bei Burnout zum Beispiel ein Charakteristikum, ne, dass wir eben keine gute Cortisolantwort morgens mehr haben und dann oft eben auch, dass das Testosteron nicht mehr mit hochgeht. Zusätzlich bestimmen kann man dann noch quasi dieses SHGB, das ist das Bindeglobulin für das gebundene Testosteron. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, genetisch bedingt so ein bisschen, ob man davon viel oder wenig hat, weil das steht tatsächlich, also dafür gibt's ein Gen, für das Testosteron nicht direkt, aber für das SHGB gibt's eins. Und wenn man viel hat, dann hat man natürlich auch viel gebundene Testosteron, ja, und wenn man wenig hat, hat man halt mehr freies Testosteron. Und man kann auch den Vorläufer mitbestimmen, das DHEA, ja, das ist einfach ein Vorläuferhormon sozusagen für die Steroidhormone und dann weiß man, ist der Pool überhaupt da, ja, also dass eben daraus Testosteron überhaupt entstehen kann. Und das ist sowas, was man als Hormonprofil eben mal mitnehmen kann, was für Männer, also in dem Zusammenhang jetzt zum Beispiel interessant wäre.
Bei diesem DHEA weiß ich, da gab es in den USA immer mal so einen Hype, zumindest in meiner Blase, dass das viele Männer einfach konsumiert haben, weil es da Statistiken gab, dass in höherem Alter dieses DHEA, also die Vorstufe von Testosteron, abnehmen würde, sodass dann, sag mal, so wurde es dann zumindest immer propagiert, der Baustein für das Testosteron vorhanden sei. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, in Deutschland ist es meines Wissens verboten. Das ist sogar verboten. Da hatte ich mit Holger Gupp mal drüber gesprochen. Der meinte, kann man hier nicht zu sich nehmen, weil das zumindest auch im Bodybuilding auf der schwarzen Liste stünde und das quasi als Doping gelte.
Ja, genau. Also ich bin mir jetzt gerade gar nicht mal sicher, aber ich bin auch keine Medizinerin. Das heißt, bei den Medikationen kenne ich mich auch nicht so wirklich gut aus. Aber man kann es substituieren, aber es gibt tatsächlich eine Testosteronersatztherapie, ja, die auch in den meisten Fällen eigentlich dann wirksam und auch gut ist. Also dass man da gar nicht unbedingt dran muss. Was vielleicht in dem Zusammenhang noch interessant ist und auch beim Thema Burnout. Also wir sprechen ja immer von dieser Adrenal Fatigue, die gibt's ja eigentlich nicht so wirklich, aber im Zusammenhang mit dem Testosteron gibt es schon ein bisschen Sinn, weil 95% des Testosterons werden in den Hoden gebildet, aber 5% werden in den Nebennieren, in der Nebennierenrinde gebildet. Und wenn wir ein hohes Stresslevel chronisch haben, dann gibt's in der Nebennierenrinde vielleicht eine Verschiebung, sodass die Cortisolproduktion bevorzugt wird und nicht mehr so viel Testosteron dort produziert wird. Und dieser feine Unterschied, also diese feinen 5% aus der Nebennierenrinde, wenn die dann vielleicht fehlen oder weniger sind, macht vielleicht schon im Gesamtspiegel des freien Testosterons einen Unterschied, ja, dass man eben nicht mehr, dass das Testosteron eben nicht mehr das vermittelt, was es eben eigentlich vermitteln soll. Also, dass man hier das Thema Stress bei Männern auf jeden Fall und das Thema Stressmanagement, da beschäftigen sich Frauen ja auch wieder super viel mit Yoga hier, Meditation da. Und das ist bei Männern ja oft immer noch so ein bisschen so ein Thema, wo die noch nicht so zugänglich sind oder auch nicht so Zugang zu haben. Den müssen sie dann erstmal erlernen. Aber auch das zum Beispiel machen wir ja dann bei uns im Coaching auch für alle.
Genau. Jetzt hast du noch so ein paar andere Parameter genannt, also gerade auch im Vitaminbereich. B1, B2, B3, Magnesium und Selen, das ist etwas, wo Männer tendenziell mehr verbrauchen und deswegen mehr benötigen, so interpretiere ich das jetzt. Also da sollte man schon darauf achten, dass man diesen Haushalt deckt. Selen, Magnesium, Mineralstoffe, da kann man sie eigentlich ganz gut abdecken mit Selen. Weiß ich, hatten wir auch mal im Coaching mehrfach, kann man tatsächlich ja dann auch beispielsweise über Nüsse, Paranüsse, sollte man so ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht zu viele von futtert. weil die tatsächlich dann auch eine gewisse Radioaktivität haben. Ja,
auch ja genau. Ich war ja zuletzt in der Nuklearmedizin angegliedert mit dem Prostatakarzinom, mit der Forschung. Ja. Und da war das tatsächlich so, dass wir mussten immer zur Strahlenbelastung zum Test. Und da wurden wir schon darauf aufmerksam gemacht. Also, dass wir jetzt nicht jeden Tag so einen Sack Paranüsse essen sollten. Ja, also 12 Paranüsse haben irgendwie die Belastung von 1 Millisievert, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und das ist jetzt gar nicht so wenig. Allerdings muss man sagen, dass ein Transatlantikflug hat sehr viel mehr Strahlenbelastung. Ja, und da denkt man ja jetzt auch nicht immer so drüber nach. Also solange man jetzt nicht wirklich einen ganzen 2 Kilo Sack von Koro an Paranüssen verdrückt, glaube ich, muss man sich da nicht so verrückt machen.
Ja, die B-Vitamine kriegt man ja im Wesentlichen dann auch über tierische Ernährung und natürlich auch über pflanzliche. Wenn man sich da ein wenig erkundigt, sollte man als Veganer sowieso zumindest einmal grob auf dem Schirm haben, die B-Vitamine und Magnesium, wirklich in ganz vielen Lebensmitteln drin, auch für vielen pflanzlichen, in Samen, Saaten. Aber auch hier ist ein, glaube ich, sehr einfaches Substitut, was man theoretisch dann auch supplementieren kann, weil gerade als Zitrat ja dann einfach vom Körper entweder aufgenommen wird oder halt einfach wieder über den Stuhl ausgeschieden wird. Also wenn ihr Magnesium zu euch nehmt, da kann man sich eigentlich nicht dran vergiften, meines Wissens, oder so, sehr, sehr schwer. Bitte nicht versuchen. Also ich bin kein Mediziner, aber in der Regel das, was ich weiß, ist halt, dass das über den Stuhl ausgeschieden wird. Und wenn man da zu viel aufnimmt, hat man halt etwas breiigen Stuhl und dann war es ein gutes Zeichen, dass man sagt, okay, Körper hatte genug, hat er jetzt nicht gebraucht. Also das sind ja tatsächlich dann doch sehr, sehr dankbare Möglichkeiten.
Ja, oder auch so, wenn immer, man merkt,
über die Ernährung das Herz am besten, so stolpert. Manchmal will man ja auch den leichteren Weg gehen.
Du bist verzögert.
Was machen wir jetzt daraus? Ich glaube, wir haben viele interessante Fakten, viele interessante Erklärungen hieraus. Am Ende bleibt es ja doch aber wahrscheinlich auch wieder sehr, sehr ähnlich, wie wir auch als Mann vorgehen sollten. Also natürlich Prävention beachten, natürlich ein gewisses Verständnis auch für seinen Hormonhaushalt haben. Wir haben auch rauskristallisiert, vielleicht gerne auch mal mit Dingen etwas offener gegenüber dem Arzt sein, vielleicht lieber im Zweifel einmal zu viel zum Arzt gehen. Was bei mir vielleicht auch noch aufkommt, so das Thema, ich glaube, da könnte man einen riesigen ganzen Podcast draus machen und vielleicht thematisiere ich das auch nochmal so ein bisschen cross-mäßig auch nochmal mit Tina, weil das, was mir auch tatsächlich entgegenkommt beim Thema Mann, das ist natürlich nichts Pauschales, aber wo ich immer mehr sehe, halt auch genauso wie Frauen halt auch in sich einer veränderten Umwelt ein bisschen am Struggeln sind, merke ich das halt auch immer bei Männern, dass sie sagen, hey, gerade bei jungen Vätern, die auch sagen, hey, irgendwie war früher das Männer- und Frauenbild sehr klar und das war nicht perfekt, das wissen ja alle, ne? Deswegen gibt es ja auch eine Anpassung, aber da war es irgendwie, hey, Mann, Ernährer, Frau, Kinder und zu Hause und ich merke schon von vielen Männern, dass sie auch sagen, hey, irgendwie wird von mir auch erwartet, dass ich beim Beruf gut abliefere, dass ich zu Hause mein Part leiste, also merke halt auch hier gefühlt, dass da halt auch viel Wandel auch im sozioökonomischen Bereich stattfindet. Ja, also find ich tatsächlich auch ein interessantes Thema. Ich glaube, auch hier darf man ein gewisses Bewusstsein für schaffen, dass das auch hier so diese Familienthemen gerade auch, glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr stark zugenommen haben. Und auch hier der Druck, der sich in Teilen gemacht wird, zumindest für mich sehr, sehr stark spürbar ist.
Ja, also ich sag mal, die patriarchale Gesellschaft, die tut keinem gut, ne? Auch wenn die Patriarchat heißt, leiden die Männer ja ganz genauso daran. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass der Mann immer der Ernährer sein musste, ist ja auch eine Form von Druck. Das Problem ist nur, dass wir so schwer sind an diesem Loslassen dieser alten Muster, ne? So dass eine Frau immer noch die perfekte Hausfrau und aber auch die Karrierefrau sein muss und der Mann, ne, der sowieso der Karrieremann ist, der muss jetzt auch, ne, der Hausmann sein und das keiner schafft diese Doppelbelastung. Also ich glaube, da haben wir eine ganz große Chance, wenn wir in Partnerschaften uns auch wirklich als Team begreifen und es ist gar nicht so ein Spartendenken gibt, so du bist jetzt dafür zuständig und ich bin hierfür zuständig. Es sei denn, ne, einer will das jetzt unbedingt, aber auch da, glaube ich, muss man einfach auch den Nährboden für Entwicklungsmöglichkeiten für den Partner einfach bereithalten. Und das ist, glaube ich, etwas, ne, das ist ein super komplexes Thema, müssen wir jetzt hier gar nicht in die Tiefe gehen, aber das schaffen wir nur, wenn wir uns von beiden Seiten, ne, dafür sensibilisieren und gemeinsam daran arbeiten. Und das schließt aber eben auch ein, dass man Männern eben zugesteht, ja, mental sich manchmal nicht auf der Höhe zu fühlen, nicht immer den starken Alpha-Mann, ne? Also man muss sich ja nur so ein bisschen auf Social Media umgucken und alles, was so ein bisschen auch in unserer Szene so ein bisschen sich da nach vorne drängt an den Typen, also da kommt es mir ja auch, muss ich sagen, immer ein bisschen hoch, weil sich da immer so zu inszenieren als gefühlloser Muskelberg, der den totalen Durchblick hat, das ist irgendwie also es ist überhaupt nicht real und nicht greifbar, aber viele nehmen sich halt daran ein Beispiel und scheitern ja aber einfach dann immer daran, weil das ja auch einfach nicht echt ist, das Bild.
Ja, ich finde es aber wichtig, das auch so mit rauszustellen, ne? Weil bei Frauen ist das, glaube ich, viel auch im Bewusstsein, auch medial. Ich glaube, das ist auch schon seit 15, 20 Jahren so der Fall, dass man sagt, hey, diese Magermodels, so, ne, diese super, oder jetzt diese super Influencer, die sagen, ja, ich hab 6 Kinder und alles drunter ist ja schon lächerlich und nebenbei ziehe ich noch mein eigenes Unternehmen auf und habe noch eine Supplement-Marke und sehe auch immer total geil aus. So, da sagen ja inzwischen auch alle, hey, das ist doch Quatsch so, ne? Ich meine, da hat sich die Szene, glaube ich, da findet auch ein Wandel statt. Ich würde mir auch wünschen, dass das bei Männern aber auch der Fall wäre. Also, dass auch hier es nicht notwendig ist, dass du ein Sixpack und einen adrigen Bizeps hast und damit du halt irgendwie ein richtiger Mann bist oder so und dass man da auch sagen darf, hey, scheiße, so, ne, es ist jetzt haben die Kinder abends geheult und ich habe scheiße geschlafen und am nächsten Tag muss ich zur Arbeit oder möchte zur Arbeit und muss dann trotzdem nochmal die Kids abholen oder so. Das ist auch was auch ein, glaube ich, ein realer Struggle ist und wo man halt auch sagen darf, ja, dann gibt's, glaube ich, auch als Mann Zeiten, wo man sagt, hey, dann kann es genauso wie bei einer Frau halt auch, also, ne, wir haben zwar unterschiedliche Chromosomen, aber genau da entstehen halt auch Gefühle, Druck, Burnout, und du sprachst ja vorhin auch von Suizidraten bei Männern, also das scheint ja auch dann in letzter Konsequenz bei vielen der Fall zu sein, dass sich halt Leute auch überfordert fühlen und das halt auch, glaube ich, sein darf. Also auch hier, ich habe nichts dagegen, wenn Leute sagen, sie haben viel Muskulatur und sind total energiegeladen, aber sowohl diese Muskelberge, die ich da immer auf Social Media sehe, und ich verfolge mich fast gar nicht, auch aufgrund dessen, weil ich das furchtbar finde, weil ich da selbst viel aktiv bin, und auch was in meiner Szene so ist, diese karrieregeilen Businessmänner, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und eigentlich mussten sie schon, als sie geboren
Auto
worden,
vor der Tür.
Ja, also diese Statussymbol-Thematik da, hey, wenn ich steinreich bin und ein eiskalter Typ und mir geht sowieso alles am Sack vorbei, dann bin ich halt ein echter Mann. Ich finde das eklig und furchtbar, und ich glaube, auch da darf sich das gerne ändern. Ich habe nur das Gefühl, das ändert sich irgendwie langsamer als in der Frauenwelt, wo da so langsam ein gewisser Gleichstellung stattfindet.
Viel langsamer. Und vielleicht, ne, darf ich den Männern an dieser Stelle auch mal verraten, das ist nicht das, was Frauen wollen. Frauen wollen nicht so einen Arsch, der sich nur um sein Business kümmert und mit den Scheinchen wedelt, ne. Ich will einen, der hier zu Hause seinen Mann steht, in Anführungsstrichen, ne, der da ist, auf den ich mich verlassen kann, der auch mal irgendwie die Schmutzwäsche macht und nicht sagt, ich helfe dir, sondern das wirklich als seine Aufgabe aufnimmt, ne. Also, das ist, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen dieses Bild, dass Frauen immer irgendwie auf den Bad Guy stehen würden, aber mit dem kann man ganz ehrlich langfristig nicht viel anfangen. Ja, man braucht einen, der irgendwie Commitment zeigt und ja auch eine softe Seite hat und da, wo nicht immer nur Druck drin ist und so. Also das gebe ich immer hier gerne den Hörern mit, den Männlichen, die sich vielleicht da in dieser Richtung entwickeln wollen noch. Also Frauen wollen jemand, der an ihrer Seite ist und nicht, der sie irgendwie klein macht, versorgt, bezahlt oder sonst irgendwas.
Ich denke auch, aber am Ende ist genau das, was du vorhin gesagt hast, ist ja dieses Zwischenmenschliche, dass man das kommuniziert und da quasi dann auch insgesamt einen guten Weg findet. Ja, sind wir vom sehr biologischen zu konkreten Sachen gekommen, zu ein paar vielleicht Lifestyle-Tipps und ein paar persönlichen Tipps nochmal. Fand ich einen schönen, gelungenen, runden Podcast. Hast du noch was du den Männern oder auch den Frauen, die vielleicht für ihre Männer oder einfach für die Allgemeinbildung jetzt noch mit auf den Weg geben möchtest?
Nee, einfach nur redet miteinander. Das finde ich echt total wichtig, weil ich glaube, das ist bei vielen Partnerschaften immer noch so ein bisschen, der eine beschwert sich über den anderen, weil das nicht so ist, wie er oder sie es gerne hätte, und aber ein wirklicher Dialog findet dann oft irgendwie nicht statt. Und das ist auch etwas sehr Biologisches tatsächlich, Das wird uns unheimlich erleichtern, wenn wir uns wirklich gegenseitig das Gefühl vermitteln können, dass wir uns zuhören und dann auch zum Verstehen führen, ne? Dass wir uns gegenseitig auch unterstützen können. Also viel, viel miteinander reden ist, glaube ich, für eine funktionierende Partnerschaft oder einfach, sage ich mal jetzt auf größerer Ebene, das Zusammenleben der Geschlechter. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Nur wer redet, dem kann geholfen werden.
Ich habe heute Morgen wieder von einem schönen Lied von Max Herre ein schönes Zitat. Ich hoffe, ich kriege das zusammengehört, was dazu ganz gut passen könnte. Die Feindin der Liebe ist die sich als Frieden verkleidende Gleichgültigkeit. Muss man vielleicht so ein bisschen klingen lassen, aber das finde ich eigentlich sehr, sehr schön gesagt, auch wenn man das, glaube ich, so 2-3 Mal wiederholen muss, dass man das versteht. Mhm. In der Hinsicht, glaube ich, ein schönes Ende. Hat Spaß gemacht. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit dir. Vielen Dank, Katharina.
Genau, gerne.
Ciao.
Ciao.